Als allererstes möchte ich den Technikern danken für Ton- und PowerPoint-Hilfe. Ihr habt keine Ahnung, wie schwierig ich das mache, wenn ich große Änderungen sage und das lasse ich raus und das lasse ich raus und das bitte rein. Und also ich habe es kompliziert gemacht, ihr habt es super gemacht. Also ich würde gebeten, ein paar Sätze zu diesem Buch zu was sagen. Also hinten ist ein Bild von einem jungen Mann, kenne ich ihn eigentlich kaum, der vor 25 Jahren das geschrieben hat und vor 25 Jahren dabei war, Deutsch zu lernen. Und da gibt es noch viele dort und die sind zum Sonderpreis. Ich sollte das. Es ist eine Sammlung von Vorträgen und Predigten von mir in der Zeit, wo ich noch dabei war, Deutsch zu lernen. Vielleicht sage ich ganz kurz, wie ich das angefangen habe. Meine Frau hat kandidiert für uns in Ingolstadt und die haben uns dann angenommen als Mitarbeiter mit der Bedingung, dass ich Deutsch lernen würde. Und die erste paar Predigt, die ich gehalten habe, habe ich auf Englisch geschrieben. Meine Frau hat es auf Deutsch übersetzt, haben es gedrückt und dann habe ich geübt, geübt, geübt. Also rot heißt hier atmen, blau heißt diese Silbe betonen. Und also geübt, geübt. Und dann habe ich die Predigt gehalten. Kein Wort verstanden. Kam nachher zu mir jemand, also hat eine Frage gestellt und ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann kein Deutsch. Also, da sind einige davon drin. Als zweites ganz kurz, wir haben in Fresno ein Magisterprogramm, das online gemacht werden kann. Studenten kommen einmal im Jahr für eine Woche zusammen und alles andere wird online gemacht. Alles auf Englisch. Falls irgendjemand irgendwelche Interesse daran hätte, schickt mir ein E-Mail. Ich schicke euch Informationen dazu. Als drittes, auch nicht von meiner Frau grammatisch korrigiert, aber diesen Sommer unterrichte ich einen Kurs in Fresno, wo wir die Apostelgeschichte auslegen. Drei Wochenenden waren wir schon zusammen. Noch ein Wochenende kommt in Juli. Als wir zum ersten Mal zusammenkamen an einem Freitagabend, da schauten wir in diesem kleinen Kreis um. Wir waren zu acht. Haben uns ein bisschen kennengelernt und haben Folgendes festgestellt. Ich war der Einzige im Zimmer, der sich als Caucasian, also weiße Europäer, bezeichnen würde. Eine Frau war Hispanic, also spanischer Herkunft, mexikanisch. Eine Frau African American, also schwarz. Ein Mann aus Ostasien, aus Flüchtlingsgruppe aus Laos, ja, Hmong. Und ein Mann armenisch. Also fünf verschiedene Rassen, ethnischen Gruppen. Die anderen drei hatten mehrere ethnische Gruppen in ihrem Hintergrund, also schwarz, Hispanic, Hispanic, Caucasian, Caucasian, Hispanic, Mexican, Indian. So, zu acht. Bunt, oder? Vier Männer, vier Frauen, ganz gut ausgewogen. Der Jüngste war in den 20er Jahren, ich in meine 60er Jahre, also dazwischen 30, 40, 50, also werden alle vertreten. Dann haben wir entdeckt, unter diesen acht haben wir diese Denominationen vertreten. Mennonitisch, ich, Presbyterianisch, Apostolic, Katholisch, Baptisten, Orthodox, Pfingsten und Non-Denomination. Also ich denke, künstlich hätten wir nicht bunter werden können, mit viel Mühe. Ich denke, keine siebener Gruppe in diesem Zimmer ist so bunt. Oder? So nicht ganz. Vielleicht kommt es euch vor, als wärt ihr sehr bunt, also aus verschiedenen Gemeinden, Altersgruppen und so weiter. Also auch wenn es nicht immer leicht ist, es ist doch bereichernd und eine sehr gute Übung für Gemeinde sein. Also ich bedanke mich bei der Planungsgruppe, dass ihr das so gemacht habt. So, jetzt habe ich viele Seiten rausgelassen, dass ich jetzt noch Zeit habe für meinen Vortrag. Und ich fange so an. Der Herr ist auferstanden. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo der letzte Akt der allumfassenden Geschichte Gottes mit den Menschen eingeleitet wird. Die Auferstehung Jesu war das Startsignal. Lukas weiß natürlich, dass seine Leser noch in dieser gefallenen Welt leben, wo Sünde und Schmerz und Tod noch Realitäten sind. Aber er will uns vergewissern, wir leben gleichzeitig in der neuen Schöpfung, die dadurch eingeleitet wurde, dass Jesus als der Erste zum Auferstehungsleben gelangte. In den Versen, die ihr schon betrachtet habt, betont Jesus noch einmal, alles, was jetzt neu eingeführt wird, ist im Einklang mit dem, was Gott schon immer gesagt hat, was schon immer vorausgesagt wurde. Diesmal öffnete Jesus das Verständnis der Jünger, damit sie alles begreifen konnten. Und hier verwendet Lukas das gleiche Wort, öffnen, dianoigo, welches er schon zweimal in der Emmaus-Geschichte verwendet hatte. Auf der Straße nach Emmaus hatte Jesus die Schriften geöffnet. Am Tisch hatte er Augen geöffnet. Und jetzt öffnete Jesus ihnen das Verständnis. Alles, was mit Jesus geschah, war schon vorausgesagt worden. Es war Teil des ewigen Planes Gottes. Aber auch das, was bald mit Jesu Nachfolgern geschehen würde, war auch schon vorausgesagt worden. In diesem Text wird der Pfingsttag angekündigt. Danach werden die Nachfolger von Jesu dran sein, sie werden Zeugen sein. Das Wort bedeutet nicht nur Sprecher. Doch, sie werden davon erzählen, was sie alles erlebt haben, aber das Wort bedeutet auch Beweismaterial. Die Welt wird sehen und staunen und zum Glauben hingezogen werden. Die Welt wird sehen, was Gott aus ganz gewöhnlichen Menschen macht, wenn sie dem Auferstandenen begegnet sind. Was Gott aus ganz gewöhnlichen Menschen macht, wenn sie mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Was für eine Gemeinschaft Gott zustande bringt, wenn wir uns um den Auferstandenen sammeln. Wir sind Gottes Beweismaterial. Und so werden andere glauben können. Das Evangelium wird Menschen auf der ganzen Welt erreichen, sagt Jesus voraus, in Jerusalem soll damit begonnen werden. Und dann berichtet Lukas als einziger unter den Evangelisten noch von der Himmelfahrt Jesu. Ihm ist die Himmelfahrt so wichtig, dass er sie zweimal berichtet. Hier jetzt in Lukas 24 und dann wieder in Apostelgeschichte 1. Die Auferstehung Jesu leitet den letzten großen Akt der Geschichte Gottes mit den Menschen ein. Einen Akt, der immer noch auf der Bühne dieser Welt stattfindet. Lukas legt auf die ersten beiden Szenen dieses letzten Aktes großes Gewicht. Erst Himmelfahrt und dann der versprochene Pfingsttag. Beide werden hier in Lukas 24 angekündigt und beide dann wieder am Anfang der Apostelgeschichte ausführlich präsentiert. Warum wird diesen beiden Ereignissen so viel Bedeutung gegeben? Das wollen wir jetzt betrachten. Und um das zu tun, wollen wir noch einmal das Gesamtbild näher anschauen. Was war schon im Alten Testament angekündigt worden, das von Jesus durch seine Ankunft, seinen Dienst, seine Verkündigung und dann als Höhepunkt durch seinen Tod und seine Auferstehung erfüllt wurde? Die Propheten hatten vorausgesagt, wenn Gott erneut eingreift, wenn Gott kommt und unter seinem Volk wohnt, dann werden die Blinden sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Dies verwirklichte Jesus. Aber nur für drei kurze Jahre. In nur einem Dorf auf einmal und in nur einer kleinen Ecke der Welt. Es war aber ein Zeichen. Irgendwann mal werden alle Blinde sehen. Alle Tauben hören, alle Gelähmte springen, sogar alle vom Tode auferweckt. wenn Gott am Ende der Weltgeschichte alles neu macht. Dreimal mindestens hat Jesus Menschen vom Tode erweckt. Aber auch das war nur ein Zeichen, ein Vorgeschmack des Kommenden. Diese Menschen waren nur zu ihrem alten sterblichen Leben zurückgerufen worden, um noch ein paar Jahrzehnte zu leben, bis sie dann doch wieder sterben mussten. Aber dann wurde Jesus von den Toten erweckt, jedoch nicht zurück ins sterbliche Leben dieses Zeitalters, sondern mit einem Auferstehungsleib, der für die Ewigkeit geschaffen war. Und so wurde das kommende Zeitalter endgültig eingeleitet. Der letzte Akt der Weltgeschichte begann. Jetzt ist alles neu. Und doch leben wir noch zwischen den Zeiten. Das neue Zeitalter hat bereits begonnen, aber das alte Zeitalter ist auch noch Realität. Wer zu Jesus gehört, ist jetzt schon Teil der Zukunft, Teil dessen, was noch kommen wird. Aber wir leiden auch noch mit der ganzen Schöpfung, während wir auf diese letzte Erneuerung warten. Am Anfang, als Gott die Welt erschuf, war alles gut, sehr gut. Am Ende der Geschichte wird alles wieder gut sein, sehr gut. In dieser Zwischenzeit ist noch nicht alles gut, trotz der Auferstehung Jesu. Paulus drückte es so aus, ich habe gestern gesagt, ich werde heute Paulus benutzen, Jesaja und Martina McBride. Einige von euch wissen schon, um was das geht. Paulus drückte es so aus: Ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Dafür beten wir, sagt Paulus, und der Heilige Geist hilft uns dabei und als Mitarbeiter Gottes arbeiten wir daran, in allen Situationen das Gute hervorzurufen. Oft reduzieren wir die biblische Geschichte zu einer persönlichen Sehnsucht, von dieser bösen Welt gerettet zu werden, damit wir die Gewissheit haben, am Ende in den Himmel zu kommen. Die biblische Geschichte ist jedoch viel breiter, viel herrlicher und viel umfassender. Die Bibel erzählt die Geschichte der Beseitigung der Trennwände zwischen Himmel und Erde. Jesus kam, um Wände abzubauen. Die letzte wird die Trennwände zwischen Himmel und Erde sein. Im Alten Testament versprach Gott, dass er am Ende unter seinem Volk wohnen würde. Und er versprach, wenn dies geschieht, dann werden Himmel und Erde erneut werden. Das Leben Jesu auf dieser Erde war der Beginn, dieses Versprechen zu erfüllen. Das Zeichen der endgültigen Erfüllung. Jesu Auferstehung war die Geburtsstunde der erneuerten Schöpfung. Und jetzt in dieser Zwischenzeit sind wir mit Gottes Hilfe dran, weitere Zeichen der Erneuerung der Schöpfung zu setzen. Dieser letzte Akt wurde jedoch mit zwei wichtigen Szenen eingeleitet, dessen Bedeutung und Wichtigkeit wir oft unterschätzen. Nach der Auferstehung fand erst die Himmelfahrt und dann Pfingsten statt. Also jetzt von meinem Konzept wieder wegzugehen. Also als ich Kind war, war Himmelfahrt immer so, sagt man das, zweischneidig. Also gut und schlecht. Gut, mussten nicht in die Schule gehen. Schlecht, wir mussten in die Kirche gehen. Was ist Himmelfahrt? Erst, was ist Himmel? Nach der Bibel ist der Himmel der Wohnort Gottes. Von dort dirigiert Gott die Weltgeschichte. Bei uns kommt das manchmal so an, als würde Gott weit, weit weg sein, nicht nur hinter den Wolken, sondern jenseits des Weltalls. Aber die Bibel versichert oft, dass Gott gar nicht von weit weg ist. Er ist nur in dieser Zeit für unsere irdischen Augen unsichtbar und für unsere irdischen Ohren unhörbar. Es ist, als wäre zwischen Himmel und Erde ein Vorhang gefallen, der Vorhang hat zwar dünne Stellen, an denen Gottes Gegenwart spürbar ist. Im Alten Testament zum Beispiel in der Stiftshütte und im Tempel Gottes, manchmal in der Natur. Bis Jesus kam, aber blieb Gott sozusagen im Versteck. Nicht weit weg, aber hinter dem Vorhang. Und dann wurde Gott in Jesus tatsächlich Mensch. Wer Augen zu sehen hatte, wer Ohren zu hören hatte, erlebte, als Jesus auf der Erde war, in Jesus die Gegenwart Gottes auf unserer Seite des Vorhangs. Was dann, um in diesem Bild zu bleiben, ist Himmelfahrt? Warum feiern wir die Tatsache, dass Jesus wegging? Nein, das feiern wir nicht. Wir feiern etwas anderes. Wir feiern die Tatsache, dass einer von uns durch den Vorhang hindurchgegangen ist. Einer von uns lebt schon mit einem neuen Auferstehungsleib. Einer von uns lebt auf der anderen Seite das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Es ist nicht so, als hätte Jesus seine Menschlichkeit zurückgelassen und wäre als reine Gottheit wieder zu Gott zurückgekehrt. In Jesus ist die Menschheit im Ansatz schon im Himmel. Einer vor all den anderen. Deswegen kann Paulus schreiben, er, Jesus, ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Einer von uns hat es schon geschafft. Das ist die Bedeutung von Himmelfahrt. Jesus als Gott, aber auch Jesus als Mensch, ist durch den Vorhang hindurchgegangen und wohnt jetzt als der Auferstandene für immer in der Gegenwart Gottes. Und was ist jetzt die Bedeutung von Pfingsten? Einer von ihnen ist auch durch den Vorhang hindurchgegangen, gekommen und wohnt jetzt für immer in uns und unter uns auf unserer Seite des Vorhangs. Der Vorhang wird durchlässig. Es ist ein Zeichen, dass der ganze Vorhang am Ende verschwinden wird. Dann werden Himmel und Erde wieder eins werden, wie es am Anfang der Schöpfung war. Himmelfahrt und Pfingsten, die ersten zwei Szenen dieses letzten Aktes der Weltgeschichte. Und für uns, die wir zu Jesus gehören, bestimmt das alles. Worauf wir hoffen, wofür wir arbeiten, was wir priorisieren. Deswegen war es Jesus und Lukas immer wichtig zu betonen, alles, was jetzt geschieht, ist im Einklang mit dem, was die Propheten schon vorausgesagt haben. Jetzt wollen wir ein prophetisches Wort hören, um das nochmal zu merken, und dann beobachten, wie das Neue Testament dies aufgreift und in unsere Situation anwendet. Und das alles im Licht der Erfüllung durch Jesus, durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsttag. In Jesaja 65 schaut der Prophet weit voraus, bis zur Zeit der letzten Erfüllung der Verheißungen Gottes, bis zu der Zeit, wo Himmel und Erde wieder neu gemacht werden. Er sieht nicht alles ganz klar, aber er deutet auf manches hin, was dann geschehen wird. Also prophetisch redet der Prophet so: Schon erschaffe ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Und dann erklärt der Prophet, was das zu bedeuten haben wird. Unter anderem schreibt er: Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Tja, selbstverständlich, oder? Warum sonst baut man ein Haus? Aber das ist bestimmt gute Nachricht für ein Volk, das Gefangenschaft erlebt hatte. Für Menschen, deren Häuser von Überflutungen oder Erdbeben zerstört werden. für die Obdachlosen, für die Flüchtlinge. Sie werden Häuser dann bauen und selbst darin wohnen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Die Rede ist nicht von Schrebergärten oder Hobbyfarming. Es geht um die Existenz. Es wird keine Hungersnot mehr geben, keine Ungerechtigkeit, wo Multinational Corporations Kleinbauern ausbeuten, keine Handelsverträge, welche die Reichen reicher machen und die Armen am Verhungern lassen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Und dann das mutmachende Wort: Sie arbeiten nicht mehr vergebens. So redet der Prophet. Das ist es, was Gott verspricht. Und das ist die große Hoffnung des Alten Testamentes. Und so stellen wir die vielen Fragen. Wann kommt die Erfüllung? Mit dem Kommen Jesu? Ja, aber nur zeichenhaft. Mit der Urgemeinde nach Himmelfahrt und Pfingsten? Ja, aber immer nur zeichenhaft. Wann kommt die endgültige Erfüllung? Bald, sagt das Neue Testament. Und wir warten immer noch, dass es eintritt. Wann wird die Zeit kommen, wo nicht mehr vergeblich gearbeitet wird? Und jetzt schauen wir, was Paulus mit Jesaja 65 macht. Er gibt uns eine Antwort auf diese Frage. In 1. Korinther 15 spricht Paulus ausführlich von der Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. Gott wird alles neu machen. Der Beweis dafür ist, dass Jesus schon auferstanden ist. Und die große Hoffnung ist, dass am Ende der Geschichte das Gleiche mit uns geschehen wird. Und Paulus endet dieses lange, mutmachende, hoffnungerweckende Kapitel so, nur ich lasse ein Satzteil weg erst. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, so jetzt, wie würden wir vermuten, dass Paulus diesen Satz zu Ende schreiben würde, wenn er an Jesaja 65 denkt, was ich behaupte? Würden wir nicht erwarten, er würde es so schreiben? Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, irgendwann einmal nicht mehr vergeblich sein wird. Er tut aber was anderes. Er interpretiert Jesaja 65 um und schreibt: Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Jetzt schon nicht vergeblich. Obwohl es noch viel Ungerechtigkeit gibt. Menschen bauen zwar Häuser und wohnen dann doch nicht drin. Pflanzen Reben, aber essen dann doch nicht davon. Und trotzdem, behauptet Paulus, jetzt schon. Ihr wisst, das, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Wieso und warum? Und jetzt wollen wir ein bisschen Hilfe von Martina McBride bekommen. Ich bin normalerweise kein Fan von Country Music. Wer hätte vermutet, dass eines meiner Lieblingslieder einen Country Music Award gewinnen würde? Das ist mit dieser Sängerin und ihrem Lied geschehen. Wir hören zunächst dieses Lied und die Übersetzung wird auf dem Bildschirm erscheinen.
You can spend your whole life building Something from nothing. One storm can come and blow it all away. Build it anyway. You can chase a dream that seems so out of reach, and you know it might not ever come your way. Dream it anyway. God is great, but sometimes life ain't good. And when I pray, it doesn't always turn out like I think it should. But I do. This world's gone crazy, and it's hard to believe that tomorrow will be better than today. Believe it anyway. You can love someone with all your heart for all the right reasons, and in a moment they can choose to walk away. That tomorrow they'll forget you ever sang. Sing it anyway.
Martina McBride hat genau die richtige Einstellung vermittelt. Sie erklärt jedoch nicht, warum wir das alles trotzdem tun sollen. Paulus aber: Es ist nicht vergeblich. Es ist deswegen nicht vergeblich, weil es schon Teil der neuen Schöpfung ist, die mit der Auferstehung Jesu angebrochen ist. Alles, was wir jetzt für den Herrn tun, das alles wird Gott benutzen, um sein Reich zu bauen, um die Schöpfung zu erneuern, um die himmlische Stadt zu bauen. Die Bibel verwendet hier viele Sprachbilder. Und wenn die himmlische Stadt dann fertig ist, dann wird sie, um mit der Bildsprache der letzten zwei Kapitel der Bibel zu bleiben, herabkommen. Und Gott wird selbst dann zu uns kommen und er wird für immer unter uns wohnen. Und der Vorhang wird verschwunden sein. Wie und warum sollen wir diese Dinge trotzdem tun? Why do we do it anyway? Warum unbeirrt am Glauben festhalten? Warum uns durch nichts vom richtigen Weg abbringen lassen? Warum uns unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einsetzen? Warum noch Häuser bauen und Reben pflanzen? Weil wir wissen, nichts ist vergeblich. Alles, was wir für den Herrn tun, wird Gott benutzen, um seine ganze Schöpfung zu erneuern. Alles dient dazu, auch wenn die Stürme noch kommen und Dinge aus irdischer Sicht zerstört werden. N.T. Wright in seinem Buch Überrascht von Hoffnung vergleicht uns mit Steinmetzen, die treu und zuverlässig nacheinander eine kleine Aufgabe erfüllen, hier einen Stein meißeln, dort einen anderen behauen, alles im Auftrag des Architekten, der die ganze Kathedrale konzipiert hat. Und eines Tages werden wir dann mit Staunen zum Himmel schauen und dort die Steine sehen, die wir gestaltet haben. Sie werden Teil des Tempels Gottes, der Wohnort Gottes unter uns sein. Jeder und jede tut das, wozu er und sie beauftragt sind. Auch wenn wir in diesem irdischen Leben nie sehen werden, wie Gott es in sein Endprodukt einbauen wird. Wir tun es treu und zuverlässig, auch wenn Stürme noch kommen und vieles kaputt machen. Auch wenn die Menschen, die wir lieben, sich umdrehen und weglaufen. Auch wenn sie alles vergessen, was wir je gesungen oder gepredigt haben. Wir hoffen, wir beten, wir lieben, wir dienen. Nichts ist vergeblich, wenn wir es im Namen des Herrn tun. Jetzt schon. Amen.